Wir wollen heute Morgen lesen Nehemiah Kapitel 8. Wir hätten eigentlich stehen können.
Stehen bleiben können.
Ja, das taten sie in Nehemiah Kapitel 8. Nehemiah Kapitel 8, Vers 5. Und Ezra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er ragte über dem ganzen Volke empor. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Ezra pries Jehova, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Indem sie ihre Hände emporhoben und sich verneigten und vor Jehova niederwarfen, mit dem Antlitz zur Erde. Und Jeshua und seine Kollegen und die Leviten belehrten das Volk über das Gesetz, und das Volk stand auf seiner Stelle. Und sie lasen in dem Buche, in dem Gesetz Gottes, deutlich und gaben den Sinn an, so dass man das Gelesene verstand. Ein Vorbild in mehreren Hinsicht von dem, was wir diese Woche betrachten wollen, den Dienst am Wort Gottes. Unser Thema heute Morgen ist die Textpredigt. Wir wollen nachdenken über die Erarbeitung einer Predigt. Wir wollen den Prozess analysieren. Etwa wie ein, aber das kann gefährlich sein. Ich kann mich erinnern an meine Kindheit, wo ich ein Radio bekommen habe und ich habe es auseinandergenommen und in seine verschiedenen Bestandteile zerlegt, und ich habe einiges dann verstanden über Radios, aber das Ding hat nie wieder funktioniert. Eine schwierige Aufgabe ist es zu denken. Viele sind gar nicht gewohnt mehr zu denken. Es wird für einen gedacht. Menschen sind entmutigt durch Medien, durch Ausbildung, durch die Regierung, durch ihr Freundeskreis. Es ist eine schwierige Aufgabe zu denken, aber noch schwieriger, über das Denken nachzudenken. Und noch schwieriger, zu lernen, andere Leute, wie sie nachdenken über das Denken. Und das ist meine Aufgabe diese Woche. Ich erinnere mich an eine Geschichte von einem Jurist und einem Arzt. Sie waren Golfpartner, gleich gut ungefähr. Einer hat gewonnen an einem Sonntag, nächsten Sonntag gewann der andere. Dann der Arzt besserte sein Spiel und der Jurist wusste nicht, was er tun sollte. Jeden Sonntag verliert er, und das ist wirklich eine arge Sache, wenn dein Partner dann besser wird. So er dachte, naja, ich weiß, was ich tun werde. Und er hat den Arzt 3 Bücher gegeben zu Weihnachten, wie man sein Golfspiel verbessern kann. Und tatsächlich, im Frühjahr war es wiederum so, dass der Jurist immer wieder gewonnen hat. Es ist schwierig. Viele von uns verkündigen das Wort Gottes. Und es wird unsere Aufgabe nicht leichter machen, dass wir das analysieren, was wir tun. Zuerst einmal eine Definition über die Text, von der Textpredigt. Eine Textpredigt von Haddon Robinson. Übrigens, ich habe sehr viel von ihm gelernt und freue mich unheimlich, dass sein Buch Biblical Preaching bald ins Deutsche erscheint. Eigentlich, ich glaube, das beste, wertvollste Buch, das es gibt über Predigtlehre. Ich habe einen Stoß von Büchern gelesen. Und das ist wirklich das Beste. Eine Textpredigt ist die Verkündigung eines biblischen Gedankens, der durch ein geschichtliches, grammatikalisches und literarisches Studium des Textes in seinem Kontext erarbeitet wurde. Der Heilige Geist wendet diesen Gedanken zuerst am Leben des Predigers und dann durch seine Verkündigung am Leben seiner Hörer an. Ich finde eine sehr gute, wertvolle Definition von einer Textpredigt. Oft haben Predigen nicht sehr viel mit dem Text zu tun, Geschwister. Jemand hat gesagt, der Prediger las seinen Text und verließ ihn, um nie wieder da zurückzukehren. Manchmal ist eine Predigt wie Nationalhymne bei einem Länderspiel. Eingangs werden die Nationalhymne gesungen, aber nichts wird davon gehört während des Spiels. Bernard Ramm in seinem Buch über Protestant Hermeneutik beschrieb eine Leiche von einem Hund auf einer Landstraße in Texas. Und wie die Bullsarte kreisen um die Leiche herum. Und gelegentlich, nur zufällig, der Schatten von einem Bullsart, wie ein Prediger über seinen Text, streift die Leiche des toten Hundes. Ein Schmetterling predigt, ihr kennt die mit gewiss. Der Prediger fliegt von Bibelstelle zu Bibelstelle, ohne dass er lange bleibt nach der Landung, aus Furcht davor, dass jemand ihn dort erwischt. Oder die Verfolgungspredigt kennt ihr auch. Der Prediger bleibt bei einem Vers so lang, bis er verfolgt wird, und dann flieht er zum nächsten. Oder ihr kennt das Säckchen, das Sackel Perlen, gell? Schöne Gedanken, ein Sortiment von guten Gedanken, ohne Schnur, wie sie zusammenbringt. Gedanken zu, ist eine solche Predigt. Und dann, es gibt die Nebensächlichkeitsbetonungspredigt. Da arbeitet mit dem exegetischen Mikroskop. Und je unscheinbarer die Beobachtung, desto gewaltiger, dass ich das jetzt auf die Geschwister loslasse. Das ist in unseren Kreisen manchmal so, gell? Ich habe was Neues gefunden. Thomas Hobbes redete von atomistischer Auslegung. Das heißt, man ist so fixiert auf Bestandteile, man vergisst das Ganze. Der Prediger wirft Atome der Schrift wie Staub in die Augen der Hörer und dadurch wird es komplizierter, als es in Wirklichkeit ist. Verschiedene Predigtstile. Ein guter Freund von mir war in einer Gemeinde in Österreich. An einem Sonntag hat die Gemeinde besucht. Ein Prediger, ein bekannter Missionar in Österreich. Seine Bemerkung zu der Predigt, als ich fragte, er sagte, naja, die Predigt war sehr erbaulich. Sehr viele gute biblische Dinge wurden gesagt. Es war wohltuend. Aber der Mann hat 1. Petrus 1 überhaupt nicht verstanden. Und so oft, Männer pendeln zwischen zwei Extremen. Auf der einen Seite, manche stellen Botschaften dar, obwohl die Botschaften auf solide Exegese aufgebaut sind, das ist ein steriles Hersagen von Worten, Begriffen, eine Nacherzählung von den Ereignissen des Textes. Und auf der anderen Extrem sind Botschaften, sie sind wirklich exegetische Albträume, aber sie erquicken die Versammlung. Und nachher hat man den Eindruck, ich habe mit Gott zu tun gehabt hier heute. Und das war gut für meine Seele. Eben deswegen, weil ich richtige Lehre, praktische Glaubensgrundsätze dargestellt werden, auf dem Verkehrsmittel des Textes reiten sie daher, obwohl sie nicht sehr viel mit dem vorgelesenen Text zu tun haben. Und ich glaube nicht, dass wir zwischen den zwei Extremen wählen sollen. Natürlich, wenn ich wählen musste, würde ich die zweite Variante wählen. Aber Aber ich glaube, es ist tatsächlich möglich, dass wir irgendwo einen biblischen Mittelgrund finden. Lloyd Perry, und ich möchte nur wiederholen, damit wir wissen, wovon wir reden, was eine Textpredigt ist. Eine Textpredigt ist die Verkündigung eines biblischen Gedankens, der durch ein geschichtliches, grammatikalisches und literarisches Studium des Textes in seinem Zusammenhang erarbeitet wurde. Der Heilige Geist wendet diesen Gedanken zuerst am Leben des Predigers und dann durch seine Verkündigung am Leben seiner Hörer an. Lloyd Perry, der Homiletiker von Trinity Evangelical Seminary in Chicago, sagte so: Die Textpredigt bleibt eng an die Sprache des Textes. Ausdruck für Ausdruck, Satzteil für Satzteil, ihre Hauptteile sind auf die wesentlichen Begriffe oder Satzteile im Text selbst basiert. Die Textpredigt ehrt das Wort Gottes dadurch, dass sie bleibt eng verbunden mit ihm. John Stott sagte in seinem Buch Between Two Worlds, Zwischen zwei Welten, sagt er vier Hauptvorteile von der Textpredigt her. Zuerst einmal, sie schafft Grenzen, sie steckt Grenzen ab. Das heißt, sie beschränkt uns auf den biblischen Text und erlaubt uns nicht, unsere eigene Botschaft zu erfinden. Zweitens, sie verlangt Ehrlichkeit. Das heißt, sie konfrontiert den Verkündiger mit der Frage, was wollte der ursprüngliche Autor mit diesen Worten sagen? Drittens, sie zeigt uns die Falle, die wir ausweichen sollten. Und die erste Falle ist Vergesslichkeit. Den eigentlichen Text aus den Augen zu verlieren und Tangente und eigenen Vorstellungen nachzulaufen. Und die zweite Falle ist Untreue. Der Lehrer scheint bei dem Text zu bleiben, aber er legt etwas in den Text hinein. Es ist nicht Exegese, Auslegung, es ist Eisegese, Einlegung. Schönes Einlagewerk, wo wir unsere eigenen Gedanken in den Text zu finden versuchen. Er biegt den Text und zwingt seine Botschaft auf. Und der vierte Vorteil von einer Textpredigt, sie vermittelt Freimütigkeit zu predigen. Nicht eigene Ideen, sondern das Wort Gottes wird verkündigt. Ich muss das euch ehrlich sagen, ich werde immer wieder hier zurückkommen. Ein wesentlicher Bestandteil meiner Freimütigkeit, das Wort Gottes zu verkündigen, entsteht, wenn ich an meinem Schreibtisch entdecke, wow, das wollte Gott sagen. Das entdecke ich am Schreibtisch in Bibelstudien. Und wenn ich weiß, was das Telos, was das Endziel des Textes ist, dann bin ich lang auf dem, ich bin schon ziemlich weit auf der Straße zur Predigt vorbereitet. Und die Textpredigt ist eine Gewährleistung, da wir so eng verbunden mit dem Text selbst, dass wir auf dieser biblischen Straße bleiben. Andere Vorteile des Textpredigt über die Themenpredigt wäre, dass eine schriftgemäße Themenpredigt setzt meines Erachtens voraus, dass ich mich intensiv und eingehend beschäftigt habe mit jedem Vers, den ich erwähne, und mit der Textumgebung von jedem Vers, den ich bringe. Das ist eine große Aufgabe. Ich halte viele Themenpredigten. Ich schreibe jetzt oder überarbeite das fünfte Buch in der Reihe Training in Christentum, das ich geschrieben habe vor etwa 10 Jahren. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt würde es mir nicht so leicht fallen, das Buch zu schreiben. Weil ich gesehen habe, wie leicht es ist, Wenn man sich mit einem gewissen Thema befasst, hier 13 Themen, dass man das Wort Gottes zu Rate zieht und anführt und dabei den Kontext außer Acht lässt. Eine wirklich schriftgemäße Themenpredigt zu bringen, setzt eine Menge Arbeit voraus. Sie ist nicht leichter. Sie setzt das Studium aller angeführten Verse und deren Textumgebungen an. Und dann die Gefahr bei einem Themenpredigt ist größer, scheinbar passende Verse aus dem Kontext herauszureißen. Ich will nicht sagen, dass die Textpredigt immer besser ist. In evangelistischer Verkündigung, ich bin etwa 50-50. Ich predige öfters markante Abschnitte aus der Bibel, ich predige öfters Themen. Aber ich glaube, dass die Textpredigt trotzdem eine gute Grundlage ist, über den gesamten Themenbereich Predigtlehre zu reden, diese Woche. Obwohl wir natürlich Exkursen machen werden in andere Richtungen. Aber sie ist nicht die einzige gesegnete Methode. Brüder, das möchte ich wirklich sagen. Bis zum 3. Jahrhundert war die Homilie die geläufige Methode. Das war etwa, der Prediger hat ein laufendes Kommentar gegeben zu einem Bibelabschnitt oder zu einem Themen. Sein Kommentar war sehr eng verbunden mit dem Text oder mit dem Thema. Es war wirklich eine schriftgemäße Predigt. Aber im Laufe der Geschichte sind verschiedene Predigtthemen aufgetaucht. Ich muss ehrlich sagen, die großen Prediger, die ich am meisten schätze für ihre Wirkung, waren nicht Leute bekannt für die Textpredigt. Charles Haddon Spurgeon war nicht ein Textprediger. Die Bibel war nicht seine Stärke, sondern Theologie war seine Stärke. Er nahm eine Idee, manchmal ein halber Bibelvers, und mit dieser Idee kam er mit einem solchen erbaulichen und logischen Aufbau und Überzeugungskraft, mit solchen guten Illustrationen und solche Vollmacht in seiner Verkündigung. Ein Prediger wie Ironside oder manche andere wären eher biblische Prediger. Ich meine biblisch insofern, dass sie ein biblisches Buch erläutern und zeigen, was der Gedankengang, was die Linien sind. Die Brüder im 19. Jahrhundert, die mit der Brüderbewegung verbunden waren, waren dafür bekannt, für Predigten, die an dem biblischen Text geblieben sind, obwohl sie in ihrer Begeisterung für verschiedene Haushaltungen und was Gott mit Israel und Versammlung tun, sehr oft sich erhoben haben vom Text irgendwie in ihrer Gedankenwelt, die uns nicht immer deutlich scheint, wenn wir heute lesen. Aber sie waren eng mit der ursprünglichen Botschaft des Textes verbunden. Ich muss eigentlich sagen, ich habe einen erlebt, das war gewaltig. Der hat alle Prinzipien der Homiletik verletzt, da vorne. Und ich habe in einer Predigt, einem Treffen von Predigern, am meisten von seiner Verkündigung gehabt, denn er war so vollmächtig in seiner Verkündigung. Du kannst nicht sagen, irgendeine Handhabung ist das allgemeine Heilsmittel für Gottes Volk. Aber diese Form der Predigt, möchte ich sagen, stellt biblische Prinzipien dar. Und sie hat die engste Verbindung mit dem Text und mit der Absicht Gottes in dem Text. Und aus dem Grund ist sie vorteilhaft, aber ist nicht die einzig gute Methode. Ich möchte wirklich nicht die eine gegenüber dem anderen ausspielen. Der Prediger oder Text, sein Prediger, seine Zuhörer. Lesen wir Kapitel 7 von Esra. Esra Ezra Kapitel 7, Vers 10 ist ein Vers, den wir vielleicht öfters gelesen haben, an den wir öfters nachgedacht haben. Denn Ezra hatte sein Herz drauf gerichtet. Denn, wenn du den liest, dann stelle ich dir die Frage, was denn? Das lesen wir in Vers 9. Denn am ersten des ersten Monats hatte er den Hinaufzug aus Babel festgesetzt. Und am ersten des fünften Monats kam er nach Jerusalem, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Denn Ezra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz Jehovas zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Was denn? Möchtest du, dass die gute Hand Gottes über dein Dienst ist? Möchtest du, dass dein Lehrdienst Gottes Segen herunterbringt auf das Volk, das dich zuhört, dann fasse folgenden Entschluss in deinem Herzen. Setze dein Herz drauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Zuerst einmal sind wir Ausleger. Wir haben eigentlich drei Rollen zu spielen in der Verkündigung des Wortes Gottes. Zuerst einmal sind wir Ausleger, dann sind wir Männer Gottes und drittens sind wir Prediger. Als Ausleger, ich richte mein Herz darauf, das Wort Gottes zu erforschen. Ich erforsche den Text. Ich will wissen, was der biblische Schreiber meinte, warum er das geschrieben hat. Was war sein Schreibzweck? Was beabsichtigte der Schreiber damals mit seinem Schriftstück? Welche erwünschte Wirkung wollte er bei den Lesern erreichen? Welche zeitlose Prinzipien? Ich ringe um die Bedeutung des Textes. Helge Stadelmann stellt es so dar. Er sagt mit Recht, dass wir alle an die Bibel gehen mit einem Vorverständnis. Wir haben irgendeine Prägung, irgendeine Art. Und wenn wir uns mit dem Text beschäftigen, wir stellen forschende Fragen, Auslegungsfragen. Wir wollen wissen, was der Text bedeutet, was er sagt, was er bedeutet und was er mir zu sagen hat. Und mittels dieser forschenden Fragen und in der Auseinandersetzung mit dem, was Gott in dem Text sagt, gewinne ich Erkenntnis. Und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Nehme ich diese neue Erkenntnis an oder nicht? Oder bleibe ich bei dem, was ich vorher verstanden habe? Ist das mir lieber? Bin ich lernbereit? Und wenn ich diese Erkenntnis annehme, und ich tue das, was der Text sagt. Ich lasse mein Leben und mein Denken und meine Überzeugungen eichen am Hand des Wortes Gottes. Dann bekomme ich mehr Erkenntnis. Ein besseres Verständnis. Ich stelle weitere Fragen. Und es ist so, dass ich mich befinde in einer Verstehensspirale. In meinem Umgang mit der Bibel, mit Fragen und mit Arbeit und Erforschung des Textes, verstehe ich immer mehr, was Gott hier zu sagen hat. Ich bin ein Ausleger, aber ich richte mein Herz aber auch darauf, das zu tun, was die Bibel sagt. Ich bin auch ein Mann Gottes. Als Mann Gottes ringe ich um die Bedeutung dieses Textes für mein Leben. Was will der Heilige Geist in meinem Leben bewirken? Welche Veränderungen sind in meinem Denken, in meinem Lebensstil erforderlich? Und das ist ein unerlässlicher Schritt in der Verkündigung von Gottes Wort. Der große Schriftsteller, dessen Meisterwerk der Zweitbestseller der ganzen Welt ist, John Bunyan, war auch ein gewaltiger Prediger. Und Bunyan sagte, I preached what I felt, what I smartingly did feel. Ich predigte, was ich spürte, was ich schmerzhaft spürte. Und der Text, und ein Prediger ist eine verkörperte Botschaft. Eine Predigt ist Wahrheit begossen durch Persönlichkeit. Und es ist so, so wichtig, dass wir jetzt den Entschluss fassen. Ich möchte die Schrift verstehen und ich möchte sie tun. Ich möchte verkündigen, was ich schmerzhaft gespürt habe. Der Mann studiert seine Bibel und der Heilige Geist studiert den Mann, nicht wahr? Und der nächste Schritt, der Prediger studiert nicht alleine den Text, sondern auch seine Zuhörer. Er will wissen, was Gott sagen will, was Gott durch diesen Text diese Zuhörerschaft sagen möchte. Und unsere Umständen, meine Umständen und meine Zuhörerschaft ziehe ich in Betracht, wenn ich meine Predigt vorbereite. Wer sind diese Leute? Was brauchen sie? Was möchte Gott ihnen sagen? Gott will sprechen zu unseren Geschwistern in ihrer Situation. Gott will reden zu den Leuten bei einem offenen Abend in ihrer Situation. Der Prediger muss das hier und jetzt, er muss den Ist-Zustand der Zuhörer vor Augen haben. So wiederum, ich lese es zum dritten Mal. Eine Textpredigt ist die Verkündigung eines biblischen Gedanken, der durch ein geschichtliches, grammatikalisches, literarisches Studium des Textes in seinem Kontext erarbeitet wurde. Der Heilige Geist wendet diesen Gedanken zuerst am Leben des Predigers und dann durch seine Verkündigung am Leben seiner Hörer an. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Definition. Hast du eine Frage, Dirk? Das werden wir später behandeln. Ein Gedanke, das ist Absicht. Das ist Absicht. Ja, jeder Text, das ist ein Thema, das wir längere Zeit besprechen werden. Ich meine, natürlich bei dem Ereignis der Opferung von Isaak gab es eine ursprüngliche Bedeutung für Abraham selbst. Er hat nicht daran gedacht, an Günther Kretner und an das Lamm, das vorhersehen wurde, auf das Günther Kretner irgendwann einmal sich bekehren könnte. Aber der Text hat aber auch diese Gedanken und dieser Gedanke ist der zentrale. Ein Text wird viele Elemente haben, wie ein Auto aus vielen Systemen, mechanischen und Systeme besteht. Aber es ist doch ein Auto. Und das wollen wir schon sagen. Es gibt eine Botschaft. Und die ist die Botschaft, die Gott vermitteln wollte, als er diesen Text schreiben ließ. Und diese Botschaft wollen wir erkennen. Natürlich in einem Abschnitt über ein bestimmtes Thema. Natürlich in dem Abschnitt gibt es mehrere Gedanken und mehrere Bibelstellen, die wir anführen würden in verschiedensten Zusammenhängen. Aber es gibt einen Leitgedanken und nur einen Leitgedanken. Und wir werden eine ganze Seminareinheit mit dieser alleinigen Frage, mit dieser Frage alleine verbringen. So, wir können das vertagen. Arbeiten wir ein bisschen weiter, denn ich möchte so weit wie möglich heute Morgen kommen. Heute Nachmittag wird ich möchte möglichst viel Zeit haben zu reden über literarische Untersuchung. Etwas, was in unseren Kreisen vernachlässigt ist. Römisch 2. Die Vorbereitung der Textpredigt. Eigentlich der Löwenanteil unseres Seminars ist Römisch 2. Die Vorbereitung einer Textpredigt. Wir beginnen mit dem Studium des Abschnittes. Wir beginnen mit Beobachtung. Wir wollen den Text genauestens betrachten. Beobachtung eines Textes, wir wollen möglichst viele Einzelheiten des Textes sehen, untersuchen. Ich muss zuerst wissen, was der Text sagt, bevor ich wissen kann, was die Aussage bedeutet. Und obwohl wir haben kein Studium über Bibelstudium hier diese Woche, und ich werde auch nicht das behandeln, wie ich behandeln würde in einem Bibelstudium-Seminar. Wir müssen trotzdem nachdenken über, wie wir die Botschaft des Textes erfahren. Wir studieren einen Abschnitt. Und der erste Schritt im Studium eines Abschnittes ist es, den Kontext, die Textumgebung des Abschnittes zu behandeln. Kontext. Etwas, was zusammengewoben, zusammen verbunden ist, wie das Wort aussagt. In einem Literaturstück sind Begriffe, Sätze, Abschnitte in einem Gedankenfluss, in einer Gedankenkette zusammengenommen. Es gilt, den Gedankenfluss durch den Text zu verfolgen und den Sinn der einzelnen Aussagen immer im Blick auf das Ganze zu verstehen. Kontext ist unheimlich wichtig. Wir müssen die Details im Hinblick auf das Ganze betrachten. Kontext ist das Um und Auf in Bibelstudien. Das ist eine ganz einfache Aussage, nicht wahr? Herr Schmidt sieht man jeden Tag Fahrrad fahren durch die Pinzgauer Berge. Ist ersichtlich, was das bedeutet, nicht wahr? Du sagst nicht. Wieso nicht? Denn Herr Schmidt sieht man jeden Tag Rad fahren durch die Pinzgauer Berge. Wie bitte? Es gibt einen in jeder Gruppe, ich sage dir. Wir wissen, was gesagt wird. Aber zwei Dinge wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was gemeint wird. Du könntest schon meinen, du verstehst, was hier ausgesagt wird. Ja, du verstehst die Worte. Aber eines fehlt uns. Warum hat er das gesagt? Und bis du auf das Warum kommst, kannst du die Aussage nicht genügend verstehen. Zum Beispiel, die Versicherung führte eine Untersuchung der Angestellten in Herr Schmidts Firma durch. Die drei Angestellten wurden untersucht. Und seit der Untersuchung, Frau Braun spaziert täglich 5 Kilometer. Herr Schwarz hat angefangen Jogging. Und Herr Schmidt sieht man jeden Tag Fahrrad fahren durch die Pinsgauer Berge. Jetzt weißt du, was die Aussage bedeutet, oder? Denn du kennst den Kontext, oder? Euer Ehren, sagte Frau Schmidt, jawohl, möchte ich mich von meinem Mann scheiden. Es ist unmöglich, mit ihm zu leben. Er hat keine Zeit für die Kinder. Er hat keine Zeit für mich. Jeden Tag sieht man Herr Schmidt Fahrrad fahren durch die Pinsgauer Berge. Ganz andere Bedeutung, nicht wahr? Es gibt verschiedene Gründe, bei dem Fahrradl-Club zu sein. Manche sind froh, einfach nicht mit den Weiberleit daheim hocken zu müssen. Andere freuen sich besonders auf das Bier nach dem Rennen. Aber Herr Schmidt nimmt es ganz ernst beim Fahrradfahren. Jeden Tag sieht man Herr Schmidt Radfahren durch die Pinsgauer Berge. Und so ist es mit Bibelstudium. Der Kontext gibt uns die notwendigen Hinweise, wieso hat er das gesagt und was bedeutet er. Du schaust, du hörst um die Ecke die Stimme von Fred Colvin, unvergessliche Stimme mit diesem amerikanischen, wie ich die deutsche Sprache mit meinem amerikanischen Akzent schlachte. Und du hörst meine Stimme, naja, blonde Weiberleid habe ich am liebsten. Und du denkst, was? Dass er so redet, der ist ein Missionar. Blonde Weiberleid hat er am liebsten. Und dann schaust du um die Ecke, um den Kontext zu erfahren. Und da umarme ich meine Frau, küsse sie zärtlich auf den Backen und sage, ah, blonde Weiberleid habe ich am liebsten. Meine Frau ist übrigens blond. Kontext gibt uns den Sinn einer Aussage an. Und wir wollen beginnen mit dem Kontext eines biblischen Buches, mit der Botschaft des Buches. Und wir sagen einiges heute Morgen über das Studium eines Buches. Wir beginnen damit, dass wir einen Überblick machen. Das Ziel bei dieser Phase des Buchstudiums, wir wollen das Buch von der Vogelperspektive untersuchen, um seine einzelnen Bestandteile zu erkennen. Und herauszufinden, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Wir wollen die Botschaft, den Schreibzweck und den großen Gedankenfluss des Buches erkennen. Wir beginnen mit der Vogelperspektive. Und das ist sehr, sehr wichtig, so zu studieren. Beim ersten Durchgang überfliegen wir das Buch. Ich werde nie vergessen, vor etwa 12 Jahren, ich hatte schon etwa 7 Jahre lang die Bibel gelesen, aber ich nahm Platz auf dem Sofa in einem Haus, kann mich erinnern, an das Sofa und alles. Ich nahm 1. Korintherbrief und ich versetzte mich, so gut ich konnte damals, in die Lage der Korinther und ich las laut, ohne Unterbrechung, den 1. Korintherbrief. Und für mich wurde 1. Korintherbrief an dem Tag ein neues Buch. Ihr wisst, wie es ist. Heute ist Samstag. Das heißt, 2. Timotheus Kapitel 2. Morgen ist Sonntag. Ich schließe meine Bibel heute am Samstag. Morgen mache ich sie auf. Das ist 2. Timotheus Kapitel 3. Montag ist der nächste Tag. Ich mache meine Bibel auf und da ist 1. Timotheus Kapitel 4. Das ist gut, systematisch zu lernen, lesen. Man vergisst aber manchmal, dass die Bücher eine Ganzheit darstellen, dass der Gedankenfluss von vorne bis hinten durchs Buch hindurch fließt. Wir müssen eine realistische Zielsetzung haben. Wir müssen lernen, schneller zu lesen, Eindrücke zu bewahren, Personen, Themen, Begriffe und Ereignissen, den groben Aufbau des Buches zu sehen zuerst. Wenn ich lese und einen Überblick mache, habe ich 5 Freunde. Die habe ich kennengelernt im Gymnasium, als wir über Leseverständnis oder nachgedacht haben. 5 Fragen, die wir bei Zeitungslesen stellen mussten. Wann, was, warum, wer, wo. Die Frage nach Zweck des Buches. Warum oder Zweck eines Abschnitts. Was die Ereignisse und Themen, wer die Personen, wo die Örtlichkeit und wann die Zeitworte. Wir lesen und wir versuchen, möglichst viele Informationen zu verarbeiten, indem wir sensibilisiert sind für diese 5 Dinge. Und dann überfliegen wir das Buch zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal oder mehr. Und während dieser Durchgänge stecken wir uns ein realistisches Ziel. Zuerst einmal die Feststellung des Schreibzweckes, dann die Feststellung des Themas des Buches und drittens die Feststellung der Struktur des Buches. Warum ist es wichtig, diese Ziele am Anfang des Studiums anzusteuern? Weil eben die Gefahr sehr groß ist, dass wir den Wald nie sehen werden, wenn wir uns begeben, schon am Anfang mit der Untersuchung von den Nadeln und von verschiedenen Zweigen verschiedener Bäume in dem Wald. Die Gefahr ist, den Text zu zerkleinern in winzigen Bestandteile und irgendwie stattdessen, dass wir ein Stück Brot vor uns haben, wir denken an Kohlenstoff und wir denken an Stickstoff und Sauerstoff und die Verbindungen, weißt du? Es ist, wenn man ein Glas Wasser trinken will, dann denkt man an die ganze Hydrogen Bonds, wie heißt das? Wasserstoffbindungen zwischen den Molekülen, gell? Es ist ein bisschen zu früh, drüber nachzudenken. Und das ist eine Nebenwirkung von unserem Glauben. Ist eine schlechte Nebenwirkung. Wisst ihr warum? Wir glauben, dass das Wort Gottes, dass die unfehlbare verbale Inspiration Gottes ist. Nicht nur die Gedanken, sondern auch die Wortwahl ist von Gott inspiriert. Und so die Gefahr ist groß, dass Christen übertreiben das Studium von Wörtern. Dass sie sofort wissen wollen, was heißt dieses Wort. Und sie begeben sich sofort in ein solches Studium und sie verfehlen dabei den Wald. In 1976 habe ich zum ersten Mal ein Buch ausgelegt in Predigtform. Es war der Jakobusbrief. Ich habe meine alte englische Bibel daheim. Ich kann dir zeigen, ich habe nie so viele kleine Anmerkungen und kleine Schrift und Fußnoten gesehen in meinem ganzen Leben, also in meiner Bibelausgabe aus dieser Zeit. Ich habe jedes Wort fast, außer die Artikel und so weiter. Ich habe mich da erforscht. Es war gewaltig. Und meine Predigten waren inhaltsreich und lang. Und ich nehme an, ja, die nennen mich in Süditalien Federico de Lungis. Aber meine Gedanken, wenn ich zurückschaue auf meine Notizen, waren total losgelöst von Jakobus, seine Schreibabsicht. Und sie haben recht wenig zu tun mit dem, was Gott sagen will in Jakobus. Ich habe eine Ansammlung von erbaulichen biblischen Gedanken, sie sind von irgendwoher in der Bibel geholt, verkündigt. Eben weil ich so schnell in die Kleinarbeit eingestiegen bin. Unser erstes Ziel bei der Untersuchung eines biblischen Buches ist es, den Schreibzweck herauszufinden. Und das werden wir vertagen auf den nächsten Vortrag. Machen wir jetzt Pause. Das ist eine logische, vielleicht logische Punkt aufzuhören. Brüder, wir haben gesagt, wir haben drei Ziele. Verfolgen drei Ziele bei der Erarbeitung eines Überblickes eines Buches. Zuerst einmal beim Überblick, das heißt, wenn wir das erste drei, vier, fünf Mal durchlesen, wollen wir den Schreibzweck, das Thema und die Struktur des Buches feststellen. Zuerst einmal die Feststellung des Schreibzwecks. Walter Kaiser, ich kann auch sein Buch empfehlen, Toward an Exegetical Theology. Walter Kaiser ist ein Alttestamentler an Trinity Evangelical Seminary in USA. Führt vier Hinweise an, um die Absicht des Schreibers herauszufinden. Ich finde sie sehr praktisch. Zuerst einmal die erste Untersuchung gibt der Schreiber seine eigene Schreibabsicht an. Und das ist in vielen Fällen der Fall. Der Autor macht es ganz leicht für uns zu verstehen, warum er sein Buch geschrieben hat. Lukas Kapitel 1 zum Beispiel, Verse 1 bis 4, sagte er in der alten unrevidierten Elberfelder, die ich lese, sind einmal es viele unternommen haben. Da. Ich mag meine Urtextbibel, du. Ja, das ist eine echte Elberfelder. Und das ist wirklich hat den Vorteil über den Unrevidierten. Euer Unrevidierte ist aus dem Grundtext übersetzt, meine ist ein aus dem Urtext. Oh. Und der Urtext sagt, sind mal, es viele unternommen haben. Eine Erzählung von den Dingen, die unter uns völlig geglaubt werden, zu verfassen, so wie es uns die überliefert haben, welche von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allen von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflicher Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, auf dass du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in welchen du unterrichtet worden bist. Hier gibt der Schreiber seine Schreibabsicht an. Es ist ganz leicht zu erkennen, worauf Lukas eigentlich will. Wenn du jemanden kennst, der gläubig ist oder offen ist für das Evangelium, im Begriff ist, gläubig zu werden, und er ist schwach im Glauben und er zweifelt an die Grundlagen des christlichen Glaubens, ist Lukas Evangelium ein gutes Buch, mit ihm zu studieren. Die Zuverlässigkeit der Dinge. ist hier der Reihe nach. Die Dinge sind genauestens erforscht und der Reihe nach präsentiert. Nicht chronologisch, aber der Reihe nach. Es gibt eine gewisse Ordnung in der Arbeit von Lukas hier. Vielleicht hat Theophilus zweifelte, obwohl er glaubte und er gehört hat das Evangelium, vielleicht im Begriff war, Christ zu werden oder waren, hatte Zweifel. Lukas bringt das Evangelium auf eine Weise, wo er belegt das, was er sagt. Zum Beispiel die erste Geschichte, wo beginnen wir? Das ist das einzige Buch geschrieben von einer Wissenschaftler in der Bibel. Wo beginnen wir? Im Tempel Gottes. Und ein Priester wird gesagt von einem Engel, dass seine uralte Frau ein Kind bekommen wird. Und hier ist ein Priester, was tut er? Der glaubt es ihm nicht. Hat ein Problem mit dem, dass alte Weiber Leute Kindlein bekommen. Das ist ein Problem zu glauben. Und da Gabriel nicht gewohnt ist, dass Leute sein Wort nicht glauben, hat er den Priester, den Berufstheologen, weißt du, sein Beruf war zu glauben. Gesagt, du wirst nicht reden. Wieso? Überleg das mal, Leute. Hier steht der Priester, in seiner Abteilung, eine von 24 Abteilungen, mit etwa 32.000 Priester in Israel, auf der Höhepunkt seiner Karriere, einmal ausgerechnet, einmal in seinem priesterlichen Dienst, wird er das Weihrauch brennen können zur Zeit des Gebetes. Und hier steht er auf dem Gipfel seiner Karriere. Das ganze Volk ist auf den verschiedenen Höfen und sie beten, während er geht, hin in das Heiligtum. Und während der Zeit des Gebetes, er kann nicht glauben, was Gott sagt. Und so er kommt aus dem Tempel heraus. Er hätte gesagt, wie ein guter katholischer Geistlicher, der Herr segne euch. Und er kam aus dem Tempel. Wieso? Weil ein Priester, der nicht glauben kann, hat kein Segen für das Volk Gottes. Und er soll lieber seinen Mund halten. Aber überleg mal, wo er beginnt. Er beginnt nicht mit weißt du, Lukas schildert die Menschwerdung Jesu Christi, das größte Geheimnis, das es überhaupt gibt. Unbegreiflich zu glauben. Es ist unglaublich. Die Jungfrauengeburt. Und wie tut er das? Behandelt er das als Theologe? Nein, er behandelt das Thema mit 10 verschiedenen Geschichten aus dem Standpunkt von Gläubigen, die Schwierigkeiten hatten mit diesem Problem. Wie kann das passieren? Und Zacharias muss arbeiten, durch die Schwierigkeiten der Zweifel hindurch, kann man Gottes Wort glauben oder nicht? Und Maria muss hindurcharbeiten durch moralische Schwierigkeiten. Und sie muss Gott glauben in ihrer Situation. Seht ihr, wie Lukas beginnt? Es ist nicht schwierig, Lukas auszulegen. Vielleicht manche dieser Gedanken waren für dich neu. Aber das ist bloß die ersten 2 Kapitel anzuschauen, von der Schreibzweck her. Johannes, wie legst du Johannes aus? Sag dir in Kapitel 20, diese Zeichen habe ich geschrieben. Jesus hat mehr getan als 8 Zeichen. Aber diese 8 habe ich euch geschrieben. Du glaubst 7, aber es ist 8. Lies, du musst nachzählen. Es sind 8 Zeichen. Das macht ein Problem für die Nummer Leute, weißt du, die Bibel-Lotto, weißt du, Leute, da alles muss irgendwie passen. Aber das sind 8 Zeichen, 4 Paare, die passen unheimlich gut zusammen. 7 wäre nicht gut. Und diese sieben Zeichen sind so präsentiert, um Menschen zu einem Glauben, zu der Überzeugung zu bringen, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Wenn du Johannes Evangelium predigst, was wirst du predigen? Wie wirst du die Zeichen behandeln? Du stehst da und du sagst, ja, hier haben wir Israel nach dem Fleische vor uns. Und der arme Kerl, der da draußen sitzt im offenen Abend, denkt, ich habe gemeint, das war ein Blind geboren. Und es ist plötzlich Israel nach dem Fleische. Nein, du hast die Schreibabsicht verfehlt. Dein Zuhörer beim offenen Abend muss lernen, dass er muss Jesus erleben als ein Blinder, der nicht, er kann nicht nachprüfen, ob der Herr sagt, das sagt, was er, ist, ob es wahr ist oder nicht. Es sei ihm, dass er geht zu dem Brunnen und er wäscht sich. Und jetzt musst du ein Risiko eingehen. Und je mehr du Jesus zutraust, desto mehr wirst du sehen in der Auseinandersetzungen mit den Pharisäern und Ungläubigen. Die Schreibansicht ist entscheidend. Nicht, dass das nicht etwas zu tun hat mit Israel nach dem Fleisch, aber, und das wollen wir irgendwie sagen, aber wir müssen die Schreibabsicht in Betracht ziehen. Viele Bücher geben sie an. Prediger, Kapitel 12, Vers 13. Die Schreibabsicht. Judas begann mit einer Schreibabsicht und dann inmitten da in dem zweiten Vers sagt, na ja, aber eigentlich, ich wollte das schreiben, aber ich muss das schreiben, dass ihr für den ein für allemal überlieferten Glauben kämpft. Erster Johannesbrief hat einige Schreibabsichten anzukündigen. Dann ist es leicht. Alles ist in Butter. Du weißt dann, wo du anfangen sollst im Bibelstudium, denn du weißt, warum er das Ganze geschrieben hat. Aber manchmal muss man die verschiedenen Ermahnungen anschauen oder Gebete. Es ist interessant, wenn einer schreibt ein Buch, 13 Kapitel lang, sag mal, und auf eine redet und ziemlich systematisch in seiner Darstellung und auf einmal beginnt er zu ermahnen. Weißt du was? Er ist zur Sache gekommen. Das ist, was er eigentlich sagen will. Und der Rest ist das Theologische, das Glaubensgut, das uns zu dieser erwünschten Wirkung bringen soll. Daher lasst uns. Warum schrieb er das Buch? Weil er sagen wollte, daher lasst uns. Dieser höfliche Befehl. Und diese sind Indizien von dem Schreib, vom Schreibzweck. Öfters kann man dem Anliegen des Schreibers herausfinden, wenn man seine erwünschte Anwendung liest. Zum Beispiel Epheserbrief. Der schreibt das wunderbare Buch. Man sagt auf Englisch The Alps of the Bible, The Alpen der Bibel. Und einer war nicht damit zufrieden, ich habe gelesen in einem Kommentar die Himalayan der Bibel. Ja. Es ist einfach hochragende Gedanken über sein Herr und seine Verbindung mit uns. Aber was war das Thema? Gibt es einen Vers, der sagt, was ist das Thema von Epheserbrief? Was will Gott in Epheserbrief bewirken? Ja, es gibt eine Themenangabe. Und die Themenangabe sind die zwei Gebete. Wo Paulus befürchtet, dass seine Leser diese gewaltige Wahrheit lesen können und sagen können, wie wir, na ja, das kenne ich eh, Epheser 1, na ja, na ja. Und dann sagt er in den zwei Gebeten, was das in unserem Erleben bedeuten soll. Oh, möge Gott durch den Heiligen Geist eure Augen auftun, auf dass ihr erfährt, wer und wie er ist und in wirkliche Gotteskenntnis kommen. Mögt ihr sehen, wie reich Gott sich fühlt, indem er euch als sein Erbe hat. Und so weiter.